NDR Info. Themen des Tages.
Mit unserer Freitagsausgabe am 14. August. Die Brände kommen näher. Nicht nur Südeuropa ist betroffen, auch in der Eifel wütet gerade ein Großbrand. Dazu gleich unser Reporter vor Ort. Und wir fragen, wie gut sind die Feuerwehren im Norden vorbereitet? 5 Jahre Taliban in Afghanistan. Wir schauen auf die Entwicklungen im Land seit Abzug der internationalen Truppen und hören von der Caritas in Kabul, wie sich das Leben vor allem für Frauen und Mädchen verändert hat. Und weiteres Thema, kurz vor den Landtagswahlen kippt die Stimmung auch bei der SPD. Ist die Kritik an den Parteivorsitzenden gerechtfertigt? Dazu unser Korrespondent in Berlin. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. In den vergangenen Wochen beherrschen ja oft Bilder von Großbränden die Nachrichten. Die Regionen um Bordeaux in Frankreich, vor Madrid in Spanien, in Griechenland, bis zu 40 Kilometer vor Athen am Gardasee in Italien, um nur einige zu nennen. Viele Urlauber berichteten von Evakuierungen, von Campingplätzen und Ferienanlagen, von Ascheregen und heißen Winden. Auch jetzt gerade brennt es vielerorts in Kroatien, in Spanien, aber eben auch in Deutschland. Nun sehen wir solche Bilder von meterhohen Flammen und riesigen schwarzen Rauchwolken in der Eifel in Nordrhein-Westfalen. Dort mussten im Kreis Düren auch Menschen evakuiert werden, ihre Häuser sofort verlassen. Und es soll laut Landwirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen der größte Brand in der Historie des Landes sein. Dazu Ingo Wagner, unser Reporter vor Ort. Ihn habe ich vor wenigen Minuten gefragt, wie entwickelt sich denn die Lage gerade?
Ja, der Pressesprecher der Feuerwehren hier im Kreis Düren, der spricht immer noch von einer sehr, sehr bedrohlichen Lage. Zum Glück hat man es jetzt abwenden können, dass die Flammen einen Ortsteil der Gemeinde Hürtgenwald, den Ortsteil Gai, erreichten. Da mussten ja heute Morgen schon 2000 Menschen evakuiert und nach Düren gebracht werden. Und die Flammen aber haben sich bis auf etwa 150 Meter an diesen Ortsteil herangearbeitet. Dann aber hat zum Glück der Wind gedreht und zusammen mit dem massiven Einsatz von Löschhubschraubern konnten die Flammen davon abgehalten werden, in diesen Ort einzudringen. Also die Leute werden dann tatsächlich, wenn sie in ein paar Tagen zurückkehren, dann immer noch einen Ort haben, in dem sie wohnen können.
Wie viele Einsatzkräfte sind denn vor Ort? Auch die Bundeswehr ist ja zur Unterstützung angerückt.
Ja, inzwischen sind es also bis zu 400. Natürlich hauptsächlich Feuerwehr aus dem Kreis Düren, aber natürlich auch Verstärkung aus dem Rhein-Erft-Kreis, aus Köln und Einsatzkräfte der Bundeswehr. Die fahren hier zum Beispiel 2 Bergepanzer, mit denen der Feuerwehr geholfen werden soll, an besonders schlecht zugängliche Teile des Waldes heranzukommen, um dort löschen zu können. Die sind natürlich auch ein gewisser Schutz dafür, indem sie der Feuerwehr vorausfahren, wegen der Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, den Blindgängern, den alten Minen und so weiter, die immer noch im Wald liegen. Man hat ja heute Nacht da auch Explosionen gehört, wenn das Feuer so manche Blindgänger erreicht hat und die zur Explosion gebracht hat. Also da ist äußerste Vorsicht angesagt für die Feuerwehren. Also auch die Bundeswehr ist hier stark involviert, zum Beispiel indem sie auch Löschhubschrauber zur Verfügung gestellt hat. Die starten und landen hier jetzt ständig.
Wir haben heute Nachmittag auch gehört, da sollte es teilweise zu einem Rückzug gekommen sein am Boden, dann, weil es eben auch zu gefährlich wird für die Feuerwehrkräfte. Wie stellt man sich das vor? Also die werden sonst eingekesselt, da wird der Rückweg gegebenenfalls dann auch abgeschnitten?
Ja, das kann passieren und das Risiko will natürlich die Feuerwehr auf gar keinen Fall eingehen. Man muss wissen, man hat es bei diesem Feuer mit einem sogenannten Wipfelbrand zu tun. Das ist so ein Feuerwehrausdruck, der heißt einfach nichts weiter, als dass das Feuer sich über die Baumkronen ausbreitet. Und das ist sehr, sehr gefährlich, denn bei der geringsten Änderung der Windrichtung kann sich über die Baumkronen das Feuer ganz schnell in eine andere Richtung ausbreiten. Manchmal so schnell, dass sich die Feuerwehr gar nicht rechtzeitig zurückziehen kann. Und die wollen es natürlich wirklich vermeiden, vom Feuer da umzingelt zu werden. Die wollen das Feuer löschen und nicht dann erst noch ihre Kollegen aus den Flammen retten müssen.
Ingo Wagner war das, unser Reporter beim Waldbrand in der Eifel. Die Brandgefahr ist auch in Norddeutschland sehr hoch. Der Index zeigt in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein überwiegend schon Stufe 4, also hohe Gefahr. In Mecklenburg-Vorpommern Richtung Küsten mittlere Gefahr. Aber punktuell wird eben auch schon die höchste Warnstufe 5 ausgewiesen, zum Beispiel im niedersächsischen Lüchow. Dazu habe ich vor der Sendung mit Olaf Kapke gesprochen, Präsident des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbands, und ihn gefragt, wie gut sind denn die Feuerwehren in Niedersachsen auf Waldbrände vorbereitet?
Ja, zunächst einmal haben wir ja unser Früherkennungssystem, was immer wieder aktualisiert wird. Und zwar haben wir ja einmal 19 Kameras, die durch Kreuzpeilung sehr schnell Brände lokalisieren können. Und seit heute ist auch der Feuerwehrflugdienst wieder in der Luft, der sowohl Überwachung fliegt in die Bereiche, wo die Kameras noch nicht reinschauen können, aber auch die Einsatzkräfte am Boden dann im Einsatz unterstützen kann.
Also das wäre der Zeitpunkt, auf einen Brand aufmerksam zu werden. Was macht dann auch das Löschen vielleicht aber auch schwieriger als einen Gebäudebrand in der Stadt?
Wir brauchen spezielle Waldbrandfahrzeuge und da hat das Land Niedersachsen in den letzten Jahren intensiv investiert. Und zwar haben wir 4 Fachzüge, die spezialisiert sind auf Waldbrandbekämpfung, aufgestellt. Man hat darüber hinaus Hochleistungspumpensysteme beschafft, die dann auch sehr schnell große Mengen von Wasser vor Ort bringen können, damit dann die Faltbehälter, die in speziellen Abrollbehältern mitgeführt werden, aufgebaut werden können, mit Wasser befüllt werden können. Die dienen dann zum Beispiel zur Entnahme des Löschwassers durch Hubschrauber und dergleichen.
Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit aus? Also zwischen Feuerwehren, Forst, Kommunen, Land, gegebenenfalls auch der Bundeswehr. Funktionieren diese Strukturen? Wird es auch oft geprobt?
Ja, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir beispielsweise mal eine große Waldbrandübung gefahren. Da haben wir sogar Kameraden aus Bayern mit dazugeladen. Wir waren über 1000 Einsatzkräfte, wo genau dieses Zusammenspiel trainiert wurde durch die Feuerwehren, durch die Bundespolizei, die Bundeswehr, aber auch die Hubschrauber, die das Land angemietet hat.
Jetzt denkt man ja als Laie, warum werden nicht einfach mehr Hubschrauber geschickt, Löschhubschrauber oder Flugzeuge? Weil man kann sich vorstellen, gerade Wald ist ja oft unwegsames Gelände. Wir hören es gerade aus der Eifel auch, dass der Rückzug zum Teil angesagt ist für die Löschkräfte, einfach weil es zu gefährlich ist. Wie sinnvoll sind denn eigentlich Hubschrauber? Wo ist vielleicht auch die Grenze der Luftunterstützung?
Also die Hubschrauber haben den Vorteil, dass sie in kürzeren Zyklen fliegen können. Sie können zwar nicht so viel Wasser in den Babybuckets unten mitführen, aber die Zyklen sind wesentlich kürzer, weil wir über die Faltbehälter das Wasser natürlich dichter ranbringen können. Ein Flugzeug in Niedersachsen muss zwischenlanden, also wir haben keine großen Seen oder Flüsse, wo sie auftanken können, sondern sie müssen jedes Mal an den Boden zurückkehren, aufgetankt werden und wieder starten. Und da sind die Zyklen natürlich wesentlich langfristiger und deswegen hat das Land Niedersachsen sich auf die Hubschrauber konzentriert und fokussiert. Und das sieht man daran, das Land Niedersachsen hat beispielsweise eigene Polizeihubschrauber mit entsprechenden Außenlasthaken. Der Vertrag mit der privaten Firma, das sind alle spezialisierte Flieger und Hubschrauber, die auch Außenlastbehälter tragen können. Und in Wilsche ist ja die Bundespolizei auch wieder aktiv. Die sind dort auch darauf trainiert, mit Außenlastbehältern zu fliegen. Also haben wir da einen größeren Zugriff drauf.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Herr Kapke, dass Niedersachsen einiges investiert hat in die Brandbekämpfung. Reicht das schon oder gibt es da aus Ihrer Sicht auch noch Lücken?
Also zunächst einmal ist ja auch noch ein Parallel dazu der Umbau der Wälder in Angriff genommen worden. Das ist aber ein Generationsauftrag. Weil Sie können ja den Landwirten oder den Bauern jetzt nicht sagen oder auch der Staatsforst, jetzt müsste alles rausroden. Also das hat man jetzt auch schon im Blick. Und das Land Niedersachsen stellt gerade seine Kreisfeuerwehrbereitschaften um. Und da ist auch vorgesehen, spezielle Waldbrandzüge zusätzlich auch noch aufzustellen.
Und wenn wir aufs Personal schauen, das ist natürlich wirklich eine gefährliche Arbeit, die dann gemacht werden muss. Und es braucht viele Löschkräfte. Verfügen Sie über genug Feuerwehrmänner und Frauen?
Also da mache ich mir im Moment noch keine Sorgen. Wir haben aktuell rund 140.000 Einsatzkräfte in Niedersachsen. Und da ist auch immer wieder gewährleistet, dass wir die Kameradinnen austauschen können, damit sie da nicht überfordert werden.
Ja, die Waldbrände sorgen inzwischen auch in Niedersachsen für eine erhöhte Alarmbereitschaft. Das war Olaf Kapke, Präsident des Niedersächsischen Landesfeuerwehrverbandes. Wir kommen in den Themen des Tages zu unserem zweiten Thema. Vor 5 Jahren spielten sich dramatische Szenen am Flughafen in Kabul ab. Bestimmt haben Sie die Bilder auch noch vor Augen, wie verzweifelte Menschen versuchten, das Land in letzter Minute zu verlassen, irgendwie noch mitzukommen. Das Ende der NATO-Mission, der Abzug ausländischer Truppen, auch der Bundeswehr, hat das Leben vor Ort sehr verändert, vor allem für Frauen und Mädchen. Die humanitäre Lage im Land hat sich ebenfalls verschlechtert. Es gibt zum Beispiel Millionen Kinder, die nicht genug zu essen haben. Wie die Caritas vor Ort ihre Arbeit organisiert, hören wir gleich. Zunächst aber schildert unsere Korrespondentin Lena Bodewein die Entwicklungen in Afghanistan. Bärtige Männer mit Gewehren und Munitionsgürteln, in Militäruniformen oder afghanischer Tracht. Die Taliban sind überall präsent. In Kabul, auf Provinzstraßen, an Checkpoints, selbst in Nationalparks. Risiko und Gefahren gibt es also kaum, anders als früher.
Das muss man ganz klar sagen, auch positiv sagen, ist, die Taliban waren ja damals die Widerstandsbewegung. Das heißt, sie haben für Unsicherheit gesorgt. Sie sind jetzt an der Regierung. Das Land ist sicher, ist relativ sicher.
So Stefan Recker von der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe.
Ja, und das merkt man tagtäglich auf den Straßen. Das merkt man auf den Märkten. Businesses, kleine Businesses können etabliert werden, können sich ausbreiten. Also das funktioniert ganz gut.
Wenn denn genügend Kunden kommen könnten, die Geld ausgeben können. Taxifahrer Darius klagt, dass sich kaum noch jemand Taxifahrten leisten kann. Alle fahren nur noch Bus, seit die Taliban an die Macht gekommen sind. Aber
es gibt sowohl positive als auch negative Aspekte. Gut ist, dass Straßen gebaut wurden und die Sicherheit gewährleistet ist. Da gibt es keine Probleme. Aber es gibt nur wenig Arbeit. Unsere Unternehmer sind nicht im Land, um zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Sie sind alle ins Ausland gegangen.
Die Taliban brüsten sich eines stabilen Wirtschaftswachstums. Mehr als 4% im vergangenen Jahr, das aber stark getragen ist von der Binnennachfrage. Und, so erklärt es die Afghanistan-Expertin Anvesha Ghosh, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Indian Council of World Affairs, essentielle Dienstleistungen wurden von den USA und von UN-Einrichtungen aufrechterhalten. Die Taliban ihrerseits haben durchgegriffen bei der Einnahmenbeschaffung oder auch bei den Zöllen. Diese Abläufe wurden geordnet. Die Korruption ist zurückgegangen. Das ist es, was man hört. Sie haben islamische Steuern eingeführt. Doch im Grunde basiert die ganze Wirtschaft auf Erpressung. Darüber hinaus erreicht die wirtschaftliche Entwicklung nur einen Teil der Bevölkerung, sagt Stefan Recker.
Große Teile der Bevölkerung sind und bleiben arm und werden auch ärmer. Und natürlich muss man dazu sagen, dass das Land strukturelle Probleme hat. Eine riesen Geburtenrate, eine sehr, sehr hohe Geburtenrate.
Asma Kakar hat früher als Journalistin für die BBC aus Afghanistan berichtet. Sie ist mit ihrer Tochter geflohen und lebt jetzt in Neu-Delhi. Sie kann sich die hohen Geburtsraten gut erklären. Die Taliban nutzen Frauen als Geburtsmaschinen. Sie bringen Kinder zur Welt, 10, 20, und die Männer sind stolz darauf. Sie sind stolz und sagen, oh, ich habe 8 Kinder, 8 Jungen. Wenn eine Frau ein Mädchen zur Welt bringt, bekommt sie nicht einmal etwas Gutes zu essen, denn sie hat ja ein Mädchen zur Welt gebracht.
You brought a girl.
Von Geburt an haben es Mädchen also schwer. Die Armut im Lande trifft sie besonders hart. Ab der 6. Klasse dürfen sie nicht mehr zur Schule gehen. Doch ob Mädchen oder Junge, viele Kinder leiden große Not in Afghanistan. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen kann nur jeder 7. Frau und jedem 7. Kind helfen, sagt der zuständige Leiter John Aliff.
We must act now.
Wir müssen jetzt handeln, damit nicht noch mehr Kinder durch die Krise sterben. Für viele, allzu viele, ist es bereits zu spät. Doch nicht für die Hunderttausenden akut unterernährten Frauen und Kinder, die unsere Hilfe dringend benötigen und verdienen.
Bei aller Sicherheit im Taliban Afghanistan, wenn das Überleben in Gefahr ist, scheint nichts gesichert.
Soweit Informationen von unserer Korrespondentin Lina Bodewein. Veronika Staudacher ist seit 1,5 Jahren in Kabul tätig, inzwischen als Leiterin des Caritas Internationalbüros. Und ich habe sie gefragt, sie arbeiten für eine katholische Hilfsorganisation in einem muslimischen Land, wo die islamistische Taliban die Rechte von Frauen und Mädchen immer mehr eingrenzt. Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?
Für unsere Arbeit spielt natürlich die Religion überhaupt keine Rolle. Wir arbeiten hier nach humanitären Standards und von daher helfen wir allen und sind quasi für alle da. Unsere Arbeit im Moment ist sehr stark orientiert an den Bereichen Gesundheit, weil die Gesundheitsversorgung hier im Land einfach sehr schlecht ist und hauptsächlich humanitäre Hilfe, also lebensrettende Maßnahmen für Menschen, die sich selber nicht versorgen können.
Nun hören wir ja auch immer, Frau Staudacher, dass das Arbeiten für Frauen eben untersagt ist. Haben Sie da besondere Privilegien auch als Ausländerin? Wie arbeiten Sie auch mit Frauen zusammen? Wie geht es rein technisch?
Also genau, meine Situation als Ausländerin kann man überhaupt nicht mit der Situation von lokalen Frauen hier vergleichen. Für lokale Frauen ist es extrem schwierig zu arbeiten. Es ist noch erlaubt in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Bildung und Gesundheit. Allerdings ist es auch so, dass wir weiterhin auch in unserer Arbeit als humanitäre Organisation eine ganz starke rote Linie haben, ja. Und das ist die Arbeit von Frauen für Frauen. Das heißt, es müssen Frauen arbeiten können in unseren Organisationen und auch Hilfe für Frauen leisten können.
Also das ist die rote Linie, die die Caritas ausspricht. Aber wo ist denn die rote Linie quasi der Taliban? Kann man da sagen, das sieht auch überall gleich aus im Land? Oder ganz oft hat man ja, glaube ich, auch wirklich ein zum Beispiel Stadt-Land-Gefälle, dass Dinge gar nicht so gleich überall ausgelegt werden.
Absolut, das kann man nicht sagen, dass es im ganzen Land gleich ist. Also die Taliban sind ja auch eher eine ländliche Bewegung. Das heißt auch in den Regionen, aus denen die herkommen, wie Helmand oder Kandahar beispielsweise, haben die auch selbst mehr Rückhalt. Gesellschaft dort ist auch konservativer und es gibt dort auch sehr strenge Regeln für Frauen, wie sie sich bewegen dürfen, wie sie auftreten können. Brauchen sie einen männlichen Begleiter beispielsweise? Können sie arbeiten etc.? Da gibt es sehr große Unterschiede, aber beispielsweise hier in Kabul, wenn sie hier auf den Straßen unterwegs sind, werden sie auch Frauen unterwegs sehen. Sie werden auch Frauen sehen, die nicht komplett verschleiert sind. Wenn man hier im Flughafen ankommt, sieht man, dass Frauen dort arbeiten. Wenn sie zur Bank gehen, arbeiten dort Frauen. Genau, also es wird sehr unterschiedlich ausgelegt.
Und wenn wir nochmal zu Ihren Hilfsangeboten kommen, was heißt das denn auch für das Land? Wie nötig ist Unterstützung auch für die Perspektive? Wir hören ja auch, dass Klimawandel auch Afghanistan fest im Griff hat, auch dort ja eine schwierige humanitäre Situation.
Genau, also Afghanistan ist betroffen von einer der größten humanitären Krisen weltweit, kann man im Moment sagen. Das betrifft natürlich das, was Sie erwähnt haben, die schlechte wirtschaftliche Lage, aber auch verschiedene Klimaschocks, also Dürre. Wir hatten ganz schlechte Erntejahre in den letzten 5 Jahren, aber auch Erdbeben oder zum Beispiel auch der Grenzkonflikt zu Pakistan, der die Wirtschaft hier ganz stark beeinflusst. Also es sind sehr viele alltägliche Güter wesentlich teurer geworden, ja, sodass auch die normale Bevölkerung sich viele davon nicht mehr leisten kann. Das betrifft Reis oder Weizen oder Öl, Zucker.
Und was heißt das auch für die Chancen? Wo sehen Sie die Perspektiven von Afghanistan? Werden wir da vielleicht auch wieder einen Wandel erleben? Wird sich die Taliban vielleicht auch öffnen? Wie geht es auch weiter mit der Lage gerade für Frauen?
Das ist wirklich schwierig zu sagen und also kurzfristig sehe ich da wirklich nur begrenzt Chancen auf Besserungen, besonders was die Lage für Frauen angeht. Es hat sich zwar, das kann man sagen, die Sicherheitslage in vielen Landesteilen gegenüber den früheren Jahren verbessert, aber alles andere ist wesentlich schlechter geworden. Beispielsweise sind ja auch seit 2023 6 Millionen Menschen aus den Nachbarländern hierher zurückgekehrt in ein System, das sowieso schon massiv überlastet ist. Also da sehe ich in nächster Zeit sehr düstere Aussichten für uns.
Veronika Staudacher war das. Sie ist Leiterin vom Caritas Internationalbüro in Kabul. Wir bleiben noch beim Thema.
NDR Info. Die Meinung.
5 Jahre Taliban-Herrschaft, Zeit für eine klare Haltung, meint unser Korrespondent, der lange auch für dieses Berichtsgebiet zuständig war, Peter Hornung.
Schon ihr Name ist fast ein Tabu. Wenn die Bundesregierung über die Taliban-Regierung spricht, ist meist von de facto Machthabern die Rede oder schlicht von den Verantwortlichen in Afghanistan. Ganz klar, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass man den Taliban-Staat anerkennt, das sogenannte Islamische Emirat. Was die Deutschen tun, ist dabei im Einklang mit den Beschlüssen der Vereinten Nationen. Auch die sprechen nur von de facto Behörden. Denn die Taliban werden offiziell auch 5 Jahre, nachdem sie die Macht übernommen haben, von keinem Staat außer Russland als legitime Regierung Afghanistans betrachtet. Und das hat einen Grund. Das Islamische Emirat ist ein Unrechtsstaat, ein Gottesstaat mit totalitärem Anspruch, ein Staat, in dem Mädchen und Frauen so rechtlos sind wie in keinem anderen Land der Welt. Vor allem deshalb wird diesem Staat die Anerkennung verweigert. Zu Recht. Denn die Weigerung, das Regime in Kabul anzuerkennen, gilt neben Wirtschaftssanktionen als wichtigstes Druckmittel, um die Taliban zum Einlenken zu bewegen. Damit sie ältere Mädchen wieder in die Schule lassen und Studentinnen wieder in die Universitäten. Damit Frauen wieder Freiheiten bekommen, die ihnen in den vergangenen 5 Jahren systematisch und umfassend genommen worden waren. Anerkennung gegen Menschenrechte, so sollte der Tausch aussehen. Doch dieser Tausch funktioniert bislang nicht. Das liegt zum einen daran, dass die Hardliner bei den Taliban die Richtung vorgeben. Es gibt zwar durchaus gemäßigtere Stimmen, die gegen die völlige Entrechtung von Mädchen und Frauen sind, doch die können sich nicht durchsetzen gegen den mächtigen Emir, den obersten Taliban-Führer, der dem Emirat den Namen gibt. Der andere Grund, warum ein Tausch Anerkennung gegen Menschenrechte den Taliban wohl kaum mehr attraktiv scheint, sie bekommen die Anerkennung auch so. Stichwort Abschiebungen. Deutschland ist ihr Vorreiter innerhalb der EU, keine Rolle, auf die man stolz sein kann. Denn die Bundesregierung hat ganz offenbar ihren eigenen Tausch mit den Taliban gemacht, auch wenn sie das abstreitet. Ein bisschen Anerkennung der Radikal-Islamisten gegen Abschiebungen nach Afghanistan. Man habe dafür ja nur Konsularbeamte der de facto Behörden nach Deutschland gelassen, die diese Abschiebungen unterstützen sollen, so Bundesinnenminister Dobrindt. In Wirklichkeit kamen selbstbewusste Diplomaten der Taliban, die die Botschaft Afghanistans in Berlin und das Generalkonsulat in Bonn praktisch im Handstreich übernommen haben. Was die Bundesregierung als technische Kontakte herunterspielt, ist für das Regime in Kabul ein außenpolitischer Erfolg. Und noch mehr. Deutschland hat sich erpressbar gemacht, weil die Taliban wissen, wie wichtig diese Abschiebungen innenpolitisch für die Bundesregierung sind. Kein Zweifel, es ist ein Irrweg, den Dobrindt und Co. eingeschlagen haben. Noch dazu, weil nun offenbar weitere EU-Staaten es den Deutschen nachmachen und Taliban-Diplomaten ins Land lassen wollen. Doch das Druckmittel Anerkennung wird weiter gebraucht. Das ist falsch, es leichtfertig aus der Hand zu geben. Die Taliban müssen weiterhin geächtet bleiben. Das ist die internationale Gemeinschaft, das ist die EU und das ist Deutschland denjenigen schuldig, die am meisten unter der Herrschaft der Radikal-Islamisten leiden, den Mädchen und Frauen Afghanistans. Nur formelhaft von de facto Behörden zu sprechen, wie es die Deutschen tun, das reicht nicht, vor allem wenn man sozusagen hintenrum das Regime durch intensive Kontakte schleichend aufwertet. Die Taliban verstehen, wenn überhaupt, nur Klartext. Das lehrt der Umgang mit ihnen in den vergangenen 5 Jahren. Deshalb muss die Botschaft nach Kabul sein: Wir werden euch nie anerkennen, solange ihr den Mädchen und Frauen Afghanistans nicht ihre Menschenrechte zurückgebt.
Die Meinung war das von Peter Hornung. Zurück noch nach Deutschland. Nach Berlin, manch einer wünscht sich vielleicht im politischen Berlin mehr Sommerloch und echte Pause. Aber in diesem Jahr gehen die Streitthemen nicht aus und es gibt hohen Gesprächsbedarf, vor allem über die vielen Reformen, die die Bundesregierung plant. Dazu kam dann noch der Umbau in der CDU, den viele auch innerhalb der Partei nicht gut heißen. Grummeln gibt es aber auch beim Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten kommen nämlich aus dem Umfragetief nicht raus und viele machen das auch an den Parteivorsitzenden Baas und Klingbeil fest. Es wird jetzt offen Kritik geäußert am Sozialabbau, den die Bundespartei zulasse. Da werden Brandbriefe geschrieben und ein Sonderparteitag gefordert. Georg Schwarte aus Berlin.
Stell dir vor, du bist Volkspartei, aber das Volk läuft dir weg. Bei der stolzen Volkspartei SPD jedenfalls ist die Diagnose an der Basis so oder so ähnlich.
Der Bundesvorstand sitzt in Berlin und sieht die echten Probleme, die die ganz normalen Menschen hier haben, nicht mehr.
Elif Cugali ist SPD-Vorsitzende in Rüsselsheim und ihr reicht es jetzt. Sie hat wie zahlreiche Ortsverbände, Unterbezirke, Arbeitsgemeinschaften einen Brandbrief verfasst. Notgedrungen, sagt sie. Sie habe es intern versucht, nicht öffentlich. Keine Reaktion der Parteispitze und deshalb brennt die Hütte jetzt eben öffentlich.
An der Basis ist die Stimmung so, dass die Leute sich nur noch für die SPD vor Ort einsetzen, indem sie den Vorstand, also die Berlin, ausklammern. Und das ist doch eine traurige Tatsache. Da oben wird ja die Politik für alle gemacht eigentlich. Aber wenn wir jetzt in einen Kommunalwahlkampf gezogen sind und froh waren, dass kein Bundespolitiker von der SPD da war, dann läuft was schief.
Gründlich schief, sagt auch Orkan Özdemir. Er ist einer der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Migration in der SPD und er sagt, wir brauchen eine neue Parteispitze.
Wir fordern als AG Migration einen Sonderparteitag im Herbst, um uns inhaltlich mit der Parteispitze auseinanderzusetzen und uns neu aufzustellen.
Stichwort Doppelrolle. Klingbeil als Finanzminister, Vizekanzler und SPD-Co-Chef. Bärbel Baas, Arbeitsministerin und Co-Vorsitzende. Im Juni 2025 haben Sie diese Bärbel Baas noch als hoffnungsvolle Kümmerin für die Partei mit 95% gewählt. Jetzt schauen Sie bekümmert auf die Kümmerin. Tenor, sie kann's nicht. Und Baas, sie sagt, ihr wolltet uns doch.
Sie haben uns ja gewählt auf dem Bundesparteitag, da waren wir beide schon Minister. Also das, ich glaube, da steckt eher die Unzufriedenheit drin, das ist uns beiden, aber da sind wir auch nicht alleine, da muss die ganze Partei mitkämpfen.
Aber die ganze Partei kämpft gerade mit wachsendem Unmut. 7 Arbeitsgemeinschaften aus Hessen schreiben Briefe. Die Botschaft, dieser Weg ist nicht unser Weg, gemeint die anstehenden Reformen, die über jede sozialdemokratische Schmerzgrenze gingen. Karl Lauterbach, einst Gesundheitsminister, jetzt kümmert er sich ums Gesunden seiner Partei und bittet die Ungeduldigen um Geduld.
Die Unzufriedenheit, die verstehe ich ohne Wenn und Aber, die ist, weil die sozialdemokratische Handschrift noch nicht da ist. Aber wir machen ja gerade die Reformen. Daher ist mein Appell, gebt uns doch einfach diesen Herbst, wo jetzt die Reformen kommen. Und dann werden wir auch sehen, es gibt nachher Dinge, wo man sagt, die wären ohne die SPD nicht möglich gewesen.
Soll heißen, etwas mehr Vertrauen, etwas mehr Zuversicht, dass es was wird mit Reformen und Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Der Spitzenkandidat dort heißt Steffen Krach und der sagt, der Krach ums Personal, er schade jetzt.
Niemand wählt Parteien, die interne Personaldiskussionen haben, sondern es geht um Inhalt.
Heißt übersetzt, haltet die Klappe bis nach den Wahlen. Aber es rumort mächtig, weiß auch Co-Vorsitzender Klingbeil. Ihn hatten sie schon im Juni 2025 mit knapp 65% abgestraft bei der Vorsitzendenwahl. Haarscharf an der Höchststrafe vorbei, der Mann ist Kummer gewöhnt.
Unruhe in der SPD ist immer da. Also, und ich sehe es recht da, das will ich Ihnen sehr klar sagen, wenn wir seit Wochen bei 12% in den Umfragen sind und ich kenne die SPD nicht anders, als dass man darüber diskutiert.
Diskutieren ist das eine. Eine Volkspartei, die beharrlich in der Todeszone der 12% dümpelt, das andere. Und dann noch die Zumutungen. Krankschreibung ab dem ersten Tag. Die SPD-Vorsitzende aus Rüsselsheim schüttelt da nur noch den Kopf und verteidigt ihren Brandbrief.
Ganz ehrlich, das ist doch nicht die SPD. Wir sind die älteste Partei hier und bald gibt es uns nicht mehr. Und das wollten wir einfach mal deutlich machen.
Über die Lage in der SPD waren das Informationen von Georg Schwarte. Und das waren die Themen des Tages für Freitag, den 14. August.